Breitband Topic.
Eine letzte Bastion in unserem Leben haben die Geheimdienste noch nicht okkupiert. Sie wissen schon viel über uns, mit wem wir telefonieren, wo wir uns aufhalten, was wir einkaufen, wonach wir im Internet suchen. Aber in unseren Körper, genauer gesagt in unser Erbgut, unsere DNA, können sie noch nicht hineinschauen. Der Journalist Richard Gutjahr, offenbar verzweifelt oder zynisch, wie immer man es betrachten mag, hat jetzt dieses letzte Tabu gerissen oder sagen wir besser angerissen. Beim Unternehmen 23andMe hat er einen Teil seiner DNA auf Erbkrankheiten untersuchen lassen. Das geht dort ziemlich einfach. $99 kostet es, sich sein Erbgut analysieren zu lassen. Und das Ergebnis der Untersuchung, das hat Richard Gutjahr öffentlich gemacht. Warum?
Alles, was ich schreibe, alles, was ich mache, im Grunde genommen tatsächlich unsere Gedanken sind in einer digitalen Welt komplett auslesbar. Mhm. So, und was denen jetzt noch fehlt, ist die andere Hälfte, die mich ausmachen, nämlich meine physische Präsenz, mein Körper. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann lieferst du denen den Bauplan dazu auch noch mit dazu. Und dann kann ich komplett frei aufspielen, weil dann gibt es nichts mehr, was man nicht von mir hat.
Wie viel Interesse Geheimdienste derzeit an der DNA von Menschen haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Sicher ist aber, die Wissenschaft und die Wirtschaft haben ein großes. Und so hat ein Wettrennen um die größten Genomdatenbanken begonnen. Ein Glück für die Forschung. Richard Gutjahrs DNA-Ausschnitte sind längst nicht die einzigen, die im Internet frei verfügbar sind. In Open-Source-Datenbanken wie zum Beispiel dem 1000-Genom-Projekt lagern tausende vollständig entschlüsselte Genome, damit Forscher mit ihnen arbeiten können. Mit einem von ihnen sprechen wir gleich. Zunächst aber erklärt uns Theresa Sickert das Prinzip offener Gendatenbanken.
NCBI, DDBJ und die EMBL, das sind die größten offenen Gendatenbanken der Welt. In diesen Biodatenbanken liegen mehrere Billionen von DNA-Basen von über 100.000 verschiedenen Organismen. Sie ermöglichen den vielleicht intimsten Einblick in den Menschen, den in das menschliche Erbgut. Wissenschaftler verknüpfen diese genetischen Daten mit Krankheitsdaten, um so neue Erkenntnisse über die Entstehung, Diagnostik und im besten Fall der Therapie von Krankheiten zu gewinnen. Je umfangreicher der Datenbestand in solchen Datenbanken ist, desto größer ist die Chance, ein Mittel gegen Volkskrankheiten wie beispielsweise Diabetes zu finden. Alle Daten liegen unter freien Lizenzen vor, sodass sie durch die Community heruntergeladen, bearbeitet und weiterverwendet werden können. Die Idee dahinter: Über offene Datenbanken kann Wissen einfacher und in größerem Umfang in der Forschungsgemeinschaft ausgetauscht werden. Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Wissenschaftler ebenfalls kostenlos und unter freien Lizenzen. Durch den Zugriff der gesamten Scientific Community auf das Genmaterial soll sichergestellt werden, dass nicht einzelne Pharmakonzerne von der Forschung profitieren, sondern die Allgemeinheit. Von der kommt auch das genetische Datenmaterial. Die offenen Gendatenbanken sind auf freiwillige, anonyme Spender angewiesen, wobei der Begriff der Anonymität irreführend ist. Theoretisch lassen sich aufgrund ihrer Einzigartigkeit alle Genbestände auch wieder re-anonymisieren.
Ja, und welche Gefahren in offenen Datenbanken stecken, aber auch wie hilfreich sie tatsächlich sind, darüber habe ich mit dem Bioinformatiker Jan Korbel gesprochen. Er forscht an der Universität Heidelberg und ist Mitglied im Leitungsgremium des 1000-Genom-Projekts, einer Open-Source-Datenbank. Zuerst habe ich ihn gefragt, worin der Vorteil besteht, wenn er als Wissenschaftler mit einer offenen Datenbank arbeitet, verglichen mit einem geschlossenen System.
Ja, es gibt bei uns immer den Konflikt zwischen dem Willen, möglichst signifikante Durchbrüche in der Krebsforschung zu erzielen zum Beispiel oder in der Gesundheitsforschung allgemein und dem Konflikt, dass man natürlich einem etwaigen Datenmissbrauch vorbeugen möchte. Bei offenen Datenbanken können wir jegliche Daten, die wir erzeugen und jedes algorithmische Werkzeug, jedes Computerprogramm, das wir verwenden, um diese Daten zu analysieren, mit der gesamten Welt austauschen. Und das wissen wir von der Vergangenheit, fördert wissenschaftliche Durchbrüche. Es ermöglicht uns sehr schnell, zum Beispiel mit Amerikanern oder Briten oder auch Chinesen auf Daten zuzugreifen und diese auszuwerten. Gleichzeitig gibt es eine große Gruppe von Menschen, die an Forschungsprojekten teilnehmen, weil sie zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, die natürlich nicht möchten, dass ihre Daten vollständig ins Internet gestellt werden. Aus diesem Grund arbeiten wir auch mit geschlossenen Datenbanken. zum Beispiel innerhalb des Internationalen Krebsgenomkonsortiums. Und diese geschlossenen Datenbanken sind ein sehr wichtiges Werkzeug für uns, mit sehr sensitivem Patientenmaterial zu arbeiten. Und sie ermöglichen uns auch in gewissem Maße einen Austausch auf internationaler Ebene, der allerdings dann deutlich erschwert ist, weil jeder Zugriff nur durch spezielle Antragstellung erfolgen kann, durch Erlaubniserklärungen, und die gesamten Sicherheitsstandards, die wir dann einhalten müssen, ist doch sehr stark erschweren, dort eine sehr schnelle, effiziente Forschung durchzuführen.
Wenn wir jetzt diese offene Datenbank nehmen, wie stellen Sie eigentlich sicher, dass da niemand zugreift, der nicht zugreifen soll und es vielleicht missbrauchen könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir versuchen in dem Zusammenhang im Prinzip die höchsten Sicherheitsstandards in der Datenspeicherung zu verwenden, die wir uns im Moment vorstellen können, die technisch möglich sind. Wir sind uns dessen bewusst, dass man Missbrauch nie vollständig ausschließen kann, aber wir versuchen ihn sozusagen zu minimieren, indem wir diese hohen Sicherheitsstandards verwenden. Um ein Beispiel zu nennen, bei Daten, die wir hier mit dem höchsten Sicherheitsstandard halten, sind in der Regel 2 verschiedene Firewalls vorgeschaltet. Man kommt also von außen überhaupt nicht auf diese Daten. Die Daten liegen dann alle physikalisch in einem Raum. Und Wissenschaftler meiner Gruppe, die daran arbeiten wollen, haben gar nicht Zugriff zu dem Raum, in dem die Daten liegen. Das heißt, sie können dann durch interne Netzwerke innerhalb der Firewall auf diese Daten zugreifen, können aber nicht mit einem USB-Stick kommen und sich Daten auf einen anderen Datenträger spielen. Und dazu sind wir gar nicht befugt, wenn wir diese hohen Sicherheitsstandards beachten.
Selbst wenn Sie jetzt doch etwas, sagen wir mal, missbräuchlich entnehmen könnten. Was für ein Missbrauch ist denn überhaupt vorstellbar? Was kann jemand mit diesen Daten anfangen und damit anderen schaden?
Also ein hypothetisches Szenario, was mir dort zum Beispiel einfällt, ist, dass man Verwandtschaftsbeziehungen aufklären könnte, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also zum Beispiel nicht richtig erkannte Vaterschaften, um das mal so auszudrücken. Außerdem könnte es womöglich sein, dass Informationen, genetische Informationen über die zukünftige Gesundheit des Patienten, wie zum Beispiel eine genetische Prädisposition, bekannt werden. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass jemand so etwas ins Internet stellt. Das kann nicht im Interesse des Patienten sein und auch nicht im Interesse des Umfelds des Patienten. Das wären jetzt hypothetische Missbrauchsszenarios, die es natürlich auszuschließen gilt.
Jetzt hatte ich eingangs schon erwähnt den Fall des Bloggers Richard Gutjahr, der bei der kommerziellen Plattform 23andMe sein Genom analysieren lassen hat, einen Bruchteil davon nur, und diesen jetzt öffentlich ins Netz gestellt hat. Nach dem Motto, die NSA weiß eh schon alles über mich, jetzt mache ich mich komplett nackig und stelle meine genetischen Daten auch noch ins Netz. Ist das eigentlich nur Show oder kann man damit wirklich sich komplett nackig machen? Was halten Sie von so einer Aktion?
Also da steckt natürlich auch ein bisschen Show-Aktionismus drin. Bei diesen 23andMe-Analysen, die betreffen nicht das gesamte Genom, sondern das sind kleinere Schnipsel, sogenannte Marker, also nur ein Tausendstel des Genoms, also ein Zehntel Prozent. Und die Informationen, die man von 23andMe bekommt, sind auch in der Regel nicht Informationen, die sehr stark auf zukünftige Krankheitsbilder rückschließen lassen. Das sind in der Regel dann gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass eine Krankheit eher oder später eintrifft, zum Beispiel eine 2% erhöhte Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu bekommen im hohen Alter, die man wirklich als solches betrachten muss, dass es nur sich um kleine Wahrscheinlichkeiten handelt, die eine gewisse Aussage darüber machen, was man später für Krankheiten bekommen könnte.
Das 1000-Genom-Projekt hat zurzeit knapp 3000 Genome. 23andMe wirbt damit, dass mehrere hunderttausend Kunden dort ihre Genome testen lassen oder Ausschnitte davon. Und die Millionengrenze soll auch bald erreicht sein. Ist es eigentlich sinnvoll, neben den großen proprietären und ressourcenstarken Datenbanken noch offener einzurichten?
Ich halte es für absolut sinnvoll. Aus zwei Gründen. Einmal, weil 23andMe eben nicht das gesamte Genom sich anschaut, sondern nur Schnipsel, die sogenannten Marker. Und während das 1000-Genom-Projekt eine Komplettanalyse des Genoms durchführt. Und ein ganz wichtiger Grund ist auch, dass 23andMe eben mit diesen Daten nicht so offen umgeht, dass sie wirklich signifikant der Forschung, wie gesagt, der Krankheitsforschung helfen können. Also sind solche offenen Datenbanken, aber auch geschlossene Datenbanken als Kombination betrachtet, doch sehr hilfreich für uns, um auch in der Zukunft Forschung machen zu können, die Patienten helfen kann.
Und wenn unser Erbmaterial ein gemeinschaftliches Gut ist, müssten wir dann nicht auch kollektiv darauf zugreifen können? Das heißt, kollektiv es auswerten können? Wäre es zum Beispiel sinnvoll, Algorithmen oder Prozedere, mit denen Sie sozusagen das Erbgut analysieren, auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
Absolut, ja, absolut. Im 1000-Genom-Projekt machen wir es auch so, da kann wirklich jeder, da kann Emma zu Hause ins Internet gehen und sich das Genom anschauen, was natürlich nicht jeder machen wird ohne eine gewisse Expertise im Feld, aber die Möglichkeit ist da und zumindest innerhalb unserer Forschungsgemeinschaft bieten wir spezielle Fortbildungen an in der Analyse dieser Daten, um eben Nichtmitgliedern des 1000-Genom-Konsortiums es zu ermöglichen, von diesen Daten zu profitieren. Ein gewisser Teil von uns und auch ein gewisser Teil in mir freut sich immer, je mehr Daten wir für alle verfügbar halten können, weil nämlich dadurch eben die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir signifikante Durchbrüche in der Forschung erzielen können. Allerdings ist mir durchaus bewusst, dass das nie in allen Fällen gehen wird. Wir möchten natürlich nicht Patienten verlieren, die Angst davor haben, dass ihre Daten freigestellt werden. Wir möchten auch diesen Patienten die Möglichkeit geben, an der Forschung teilzunehmen, indem wir ihnen dann eben anbieten, dass ihre Daten nicht frei verfügbar öffentlich in das Internet gestellt werden.
Der Bioinformatiker Jan Korbel von der Universität Heidelberg über Risiken, Vorzüge und Nachteile von offenen Gendatenbanken. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wie so eine Genanalyse auch gründlich schief bzw. nach hinten losgehen kann, darüber gleich mehr nach dieser Musik. Wood heißt dieses Stück von Álvaro Menéndez und seiner Band, den Fighting Lions. Wood ist erschienen auf der EP mit dem wunderbar passenden Namen, jetzt kommt's, When I See the Fallen Leaves Turning Red by the Setting Sun, My Heart is Overwhelmed. Akustischer Folk gespielt, Sie haben sicher erkannt, von einer Ukulele. Sehr romantisch, aber nun weg von der Romantik hin zur harten Realität. Wir haben es gesagt, man kann sein Genmaterial auf Krankheiten untersuchen lassen, aber das ist sicher nicht jedermanns Sache. Denn wer will sich schon der Möglichkeit aussetzen, zu erfahren, wie krank man mal werden könnte? Und das ist nicht das einzige Risiko. Hinzu kommt, Analysealgorithmen können fehlen, wenn sie falsch programmiert sind. Und bei automatisierten Erbgutanalysen kann das zu schwerwiegenden Folgen, sprich Fehldiagnosen führen, wie es bei Lukas Hartmann passiert ist. Der Programmierer wurde für todkrank erklärt. Das hat er aber zu seinem Glück nicht einfach hingenommen. Er hat nachgeforscht und deckte auf, dass die amerikanische Analysefirma 23andMe mit ihrer Diagnose falsch lag. Anja Krieger hat Lukas Hartmann getroffen.
Ein bisschen Neandertaler, vor allem Europäer, und ein leicht erhöhtes Risiko für Prostatakrebs und Herzinfarkt. die Ergebnisse, die das Genanalyseunternehmen 23andMe dem Programmierer Lukas Hartmann mitteilt, beunruhigen den 29-Jährigen erstmal nicht.
Also vor kurzem kam eine Mail, dass sich ein Report geändert hat, wo ich dann auch gewarnt wurde, ob ich das wirklich wissen will. Da wird man dann natürlich schon ein bisschen misstrauisch. Also da muss man dann wirklich nochmal explizit anklicken, ja, ich nehme das Risiko jetzt in Kauf, dass ich das nicht mehr vergessen kann, was ich da jetzt erfahre. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin aber abenteuerlich und will das wissen. Und dann stand da, Leute, die hier diese beiden Mutationen haben, die du hast, die haben typischerweise, entwickeln die ein Limb Girdle Muscular Dystrophy.
Neben dem Bild eines lächelnden Physiotherapeuten wurde Hartmann eine düstere Diagnose gestellt. Gliedergürteldystrophie, eine Form lebenden Muskelschwunds. Was 23andMe nicht erwähnte, fand Hartmann in der Wikipedia. Die Krankheit endet oft tödlich.
Es gab einen Link dann, da stand technische Informationen. Ganz klein und da kann man draufklicken und dann kriegt man dann so eine Tabelle mit, die sieht dann schon etwas kryptisch aus, mit technischen Bezeichnungen dieser Gene, dieser Stellen in den Genen, die betroffen sind und wie die sich verändert haben, also von welcher Aminosäure auf welche andere so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann ja mal googeln zu diesen komischen technischen Markern und finde da vielleicht was. Und tatsächlich tat sich dann eigentlich eine ganze Welt auf, nämlich dieser SNP-Datenbanken, die sogenannten SNPs.
Das Kürzel SNP, kurz SNP, bezeichnet Variationen innerhalb bestimmter Basenpaare der menschlichen DNA. Eine Nacht lang las sich Lukas Hartmann in diesen Teil der Genetik ein und forschte in medizinischen Studien über die tödliche Krankheit. Er erfuhr, für die Gliedergürteldystrophie muss dieselbe Stelle der beiden Kopien des Chromosoms betroffen sein, von mütterlicher wie väterlicher Seite.
Da stand, wenn man das dann verstanden hat, dass es eine homozygote Mutation erforderlich ist, um diese Krankheit ausbrechen zu lassen und dass es auch sehr selten ist. Und dann habe ich das mit meinen Rohdaten verglichen und dann gemerkt, also die Rohdaten kann man sich runterladen und ich habe mir die angeschaut im Texteditor und einfach gesehen, also irgendwie kann das nicht stimmen, weil bei diesen betroffenen SNPs gibt es bei mir nur eine Mutation auf einer dieser Kopien.
Mithilfe von Google, Wikipedia und der Suche in öffentlichen Gendatenbanken ging Lukas Hartmann der Sache nach. Ihm kam ein Verdacht. Der unsichtbare Algorithmus hinter seiner Diagnose musste einen Fehler enthalten. Wie schnell so ein Bug entsteht, weiß der Programmierer aus eigener Erfahrung. Er kontaktierte den Kundendienst von 23andMe und tatsächlich, die Programmierer hatten schlicht vergessen zu unterscheiden, ob die zwei Mutationen an derselben oder verschiedenen Stellen auftauchen und Hartmann so versehentlich für krank erklärt. 23andMe weist zwar explizit darauf hin, keine ärztliche Diagnose zu bieten, aber das vergessen Nutzer leicht.
Es gibt eben irgendwie diesen Horoskop-Effekt, dass man dann doch sich gerne wiedererkennt in dem, was da über einen geschrieben wird. Und das ist gefährlich halt. Man muss immer irgendwie den Abstand bewahren und immer sagen, okay, das sind wirklich nur Daten, das bin nicht ich, sondern das sind Daten, die jemand über mich erhoben hat und die, es können überall dort Fehler sein.
Den Fehler im System konnte Hartmann nur finden, weil 23andMe seinen Nutzern die Rohdaten zur Verfügung stellt. Damit ist die Firma schon sehr viel weiter als die Konkurrenz. Ein erster Schritt hin zu einer verantwortlichen Praxis bei den Unternehmen, findet Lukas Hartmann.
Auf der einen Seite sollten sie möglichst alle Daten zur Verfügung stellen, transparent einfach sein. Und auf der anderen Seite wäre es für den Verbraucher sicherlich auch sinnvoll, wenn die Regeln nachvollziehbar wären. Das heißt sozusagen, wenn die Software Open Source wäre und ich verstehen könnte, welche Regeln führen hier eigentlich zu diesem Ergebnis. Und wenn dann eine Community da drauf schaut auf die Regeln und sie jederzeit überprüfen und vielleicht auch selber anpassen kann, hätte mir das vielleicht auch einige Sucharbeit erspart.
Nicht nur die Daten offenzulegen, sondern auch die Regeln, nach denen sie ausgewertet werden. Damit könnten wir Nutzer die Ergebnisse selbst überprüfen. Nur leider ist genau das das Geschäftsmodell vieler Firmen. Der Algorithmus bleibt verborgen.